Vielleicht könnten Sie aus Ihrer Sicht als Jurist erklären, können die USA und die EU an der WTO vorbei einfach so Zölle abschaffen oder sind sie an irgendwelche juristischen Regeln, seien es nationale oder internationale, gebunden?
Ja, das ist eine gute Frage, weil die Antwort heißt eigentlich nein. Wenn ich mit Ihnen, einem Land, eine Vereinbarung treffe, muss sich diese Zollsenkung allen anderen Mitgliedern des Clubs WTO auch zugestehen. Also das ist ein Schneeballprinzip, wo die Großen miteinander verhandeln und die Kleinen kriegen dann auch gratis quasi diese Zollvergünstigungen mit. Das heißt Meistbegünstigung. Es gibt zwei Ausnahmen, die hier interessant sind. Erstens können die USA und die EU ein Abkommen schließen, wo sie diese Zollsenkung vornehmen, müssen aber diese Zollsenkungen, Aufhebungen für praktisch alle Güter, landwirtschaftliche und nicht landwirtschaftliche Güter, vornehmen. Also ein allumfassendes Handelsabkommen. Und die andere Ausnahme, das sind diese vielen, es gibt sehr viele Schutzklauseln, wenn jemand auf den Fuß tritt, wenn sich die Weltmarktpreise unerwartet entwickeln, wenn jemand Dumping, also seine Preise künstlich verbilligt, dann gibt es auch mehrere Möglichkeiten, solche Zollsenkungen zu bekämpfen, damit kein Schaden für die eigene Wirtschaft entsteht.
Und unter welcher Rechtslage sind denn jetzt diese angeblich oder tatsächlich erreichten Ergebnisse des Washingtoner Treffens zwischen den USA und der EU einzuordnen? Ist das mit der WTO vereinbar?
Nein, das muss nicht vorher mit der WTO vereinbart werden. Das muss aber nachher der WTO mitgeteilt werden. Und dann haben alle anderen Länder die Einspruchsmöglichkeiten und können das allenfalls dann noch mit einer Streitbeilegung untermauern, um ihre Rechte wahrzunehmen.
Mhm. Nochmal wirklich zum Verständnis. Es gibt also eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, korrigieren Sie mich bitte, gar keine Möglichkeit, wirklich allein nach nationalem Recht solche Zölle zu erheben? Oder wie habe ich das zu verstehen?
Ja, wenn Sie Mitglied des Clubs sind, der WTO, dann haben Sie diese Verpflichtung, Meistbegünstigung, einen Zoll, den Sie vereinbart haben, der muss allen zugestanden werden. Sie können den dann nicht mehr erhöhen, außer mit speziellen Prozeduren. Und wenn Sie das in einem allumfassenden Handelsabkommen abschließen, mit nur einer Gruppe von anderen Ländern, dann müssen diese Vergünstigungen nicht weitergehen.
Das heißt, andere Staaten, die nicht Mitglied der WTO sind, beziehungsweise die nicht Mitglied der EU sind, kämen nicht in den Genuss dieses Abkommens und können dagegen auch nicht vorgehen?
Doch, dagegen können die anderen Drittländer in der WTO vorgehen. Also wenn jetzt zum Beispiel die EU sagt, alle meine Zölle für Automobile, für Bestandteile von Automobilen, werden auf null gesenkt, nur für die USA. Wenn das nur so vereinbart wird, dass nur für Automobile und nicht für andere Güter diese Vergünstigung, diese Zollaufhebung gilt, dann gibt es sehr gute Ansprachmöglichkeiten für andere Länder, die Automobilteile herstellen, also Japan oder die Schweiz oder Kanada. Diese Länder können sich und werden sich auch dagegen wehren in der WTO.
Das heißt, mit einem sogenannten Schiedsgerichtsverfahren, nehme ich an.
Ja, die Streitbeilegung ist ein vielleicht nicht sehr einfach zu verstehendes Verfahren, aber sie erlaubt eigentlich ganz einfach gesagt, den Fuß wegzunehmen. Wenn Sie mir auf den Fuß treten, dann kann ich die WTO bitten, Ihren Fuß von meinem Fuß wegzunehmen. Und die WTO, das Schiedsgerichtsverfahren, das dann mit einem Entscheid endet, dass dies eine Regel verletzt worden ist, diese WTO-Entscheide können dazu führen, dass dann diese Rechtsverletzungen zurückgenommen werden. Wir kommen vielleicht auch noch zurück.
Genau, Sie haben ein sehr schönes Bild gewählt mit dem auf den Fuß treten. Was mache ich denn jetzt als Staat, wenn mir ein anderer Staat so auf den Fuß tritt, was nach Meinung des Schiedsgerichtes eine klare Regelverletzung ist, aber der Staat, der mir da auf den Fuß tritt, im bildhaften Sinne, nimmt den Fuß einfach nicht runter?
Also, der jetzige Handelsstreit hat ja eigentlich mit den Stahlzöllen und Aluminiumzöllen von den USA angefangen, welche ihre Höchstgrenze in der WTO vereinbarten Höchstgrenzen überschritten haben und höhere Zölle, 25% darüber, verlangen von sehr vielen Ländern. Nicht allen, aber von sehr vielen Ländern. Und die EU hat dagegen protestiert in der WTO und 7 oder 8 andere Länder, darunter die Schweiz, haben auch dagegen protestiert und dieses Verfahren läuft jetzt. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass so etwas passiert für Stahl. Das letzte Mal ist das vor 18 Jahren passiert. Auch unter einer republikanischen Regierung haben die USA ihre Stahlzölle erhöht. Das Verfahren mit den Einsprachen lief etwa 20 Monate. Die Entscheidung war klar, das ist eine Regelverletzung und die USA haben dann ihre Zollerhöhungen zurückgenommen.
Das heißt, die USA haben sich tatsächlich regelkonform verhalten. Aber was würde eigentlich passieren, wenn die USA das diesmal nicht tun? Gibt es irgendeine Möglichkeit, das dann durchzusetzen oder muss man das einfach hinnehmen?
Angenommen, dieses Urteil fällt so aus, wie ich es gerade geschildert habe, nämlich dass eine Regelverletzung vorliegt, dann ist das unterliegende Land, das die Beklagte, muss dann innerhalb einer bestimmten Zeit Maßnahmen ergreifen, entweder um die Regelverletzung aufzuheben oder um Kompensationen anzubieten. Und wenn sie weder das eine noch das andere tut, dann ist die Klägerin, sind die Klägerinnen ermächtigt, eine bestimmte Anzahl von Strafzöllen zu erheben, nur für die USA, nur um die Stahlzollerhöhungen auszugleichen, also etwa das Gleiche. Und dann wird, mit anderen Worten, dieses Gleichgewicht zwischen Rechten und Pflichten ist verletzt worden und wird dann wiederhergestellt, allerdings auf einem tieferen Niveau. Und der Handel kann dann weiter fließen in beiden Richtungen, aber mit mehr Zöllen auf beiden Seiten.
Und diese Gegenmaßnahmen, die sind auch tatsächlich, wie Sie es gerade skizziert haben, nur zulässig, wenn ein Schiedsverfahren praktisch zu keinem Erfolg geführt hat.
So ein Schiedsentscheid muss zuerst vorliegen, in der Tat. Und die Beklagte muss dann nicht sich angepasst haben, bevor so eine Gegenmaßnahme ergriffen werden kann. Es gibt auch hier wieder ein paar Ausnahmen. Wenn ihre eigene Wirtschaft bedroht wird, zum Beispiel durch ein Dumpingverfahren, eine Verbilligung der Ausfuhren eines Landes, günstige Verbilligung, dann dürfen sie sofort reagieren und solche Gegenmaßnahmen ergreifen. Das hat die EU getan. Nachdem die Stahlzölle erhoben wurden, hat die EU gesagt, okay, jetzt machen wir Zölle auf Motorräder oder Orangensaft oder was auch immer. Etwa im gleichen Umfang. Ob das dann legal war, ob da konsultiert wurde, ob da alle Vorschriften befolgt worden sind, das kann ich mich nicht dazu äußern. Aber eine Sofortmaßnahme ist in gewissen Fällen möglich.
Nun ist das ja wirklich unerfreulich, wie wir jeden Tag bemerken und auch in der Berichterstattung immer mitkriegen. Aus Ihrer Erfahrung, das sind ja jetzt zwei mehr oder weniger auch wieder bildhaft gesprochen, zwei Elefanten, die da gerade miteinander streiten. Wie oft ist Ihnen das in Ihrer Praxis als Richter bei der WTO eigentlich vorgekommen, dass es solche Streitfälle gegeben hat? Ist das ein Regelfall oder ist das eine Ausnahme?
Also die Geschichte mit dem Stahl, die ist relativ einfach. Das war auch dann eine Geschichte, das ist verschiedentlich vorgekommen in der Geschichte der WTO und seiner Vorgängerin, das gab. Und diese Zölle sind dann in aller Regel sehr rasch wieder zurückgenommen worden, diese Zollerhöhungen. Ja, ich muss aber vielleicht noch hier beifügen, dass die Zölle heutzutage zwischen Industrieländern zumindest nicht mehr eine große Rolle spielen. Sie betragen im Durchschnitt nur noch etwa 6%, also sind keine großen Handelseinschränkungen, wenn ich mal von den landwirtschaftlichen Gütern absehe. Ja? Also wenn jetzt ein Zoll von 6% auf 9% oder was ich was steigt, dann wirft das noch nicht alle Börsen und alle Produktionsapparate um. Was viel wichtiger ist zwischen Industrieländern, ist der Dienstleistungsverkehr, also gewisse Dienstleistungen, Versicherungen, Banken, Tourismus, was ich was. Und diese entwickelten Länder haben für ihren Dienstleistungshandel viel mehr Austausch heute als nur mit den Gütern, mit dem Warenhandel. Und das Zweite, was ich sagen muss, ist, dass wenn sie Zölle haben für Waren, dann ist das das eine, nicht mehr so wichtige. Und das andere sind die sogenannten nicht-tarifarischen Maßnahmen, also die Handelshemmnisse mit anderen Maßnahmen als mit Zöllen. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele, die aus der Aktualität sind. Die USA und die EU haben ja jahrelang auf 12-mal Ministerebene verhandelt für ein transatlantisches Handels- und Investitionsabkommen, das sogenannte TTIP. Und zwei kleine Beispiele. Man hat jahrelang verhandelt, um einen gemeinsamen Standard für Automobile herzustellen. Ich sage jetzt als Beispiel einen Scheibenwischer. Und wenn man sich einigen könnte, wie ein Scheibenwischer auszusehen hat ungefähr, dann wäre das sehr wichtig, weil das wären dann zwei Drittel des ganzen Weltwarenhandels wären mit einer bestimmten Art von Scheibenwischern diese Automobile ausgerüstet. Und das würde die anderen Hersteller, also Japan, Kanada, Brasilien, natürlich ins Hintertreff bringen, weil sie bei dieser Verhandlung nicht beteiligt sind. Das sind die nicht-tarifären Handelshemmnisse. Das erste Beispiel. Das andere, das kennen Sie auch, das Hormonfleisch, wo die EU nicht nachweisen konnte, dass hormongefütterte Kühe in den USA eine Gesundheitsgefährdung in Europa darstellen. Die USA haben diesen Fall gewonnen und Kanada durften dann eben solche Gegenmaßnahmen erhöhen. Und damit war die EU dann im Hintergrund und musste ihre Maßnahmen wieder anpassen. Und solche nicht-tariffärischen Nicht-Zollmaßnahmen sind eigentlich sehr viel wichtiger als die Zölle.
Das habe ich jetzt alles verstanden.
Jetzt haben Sie gefragt, was passiert, wenn diese Schiedsgerichtsentscheide nicht umgesetzt werden. In meiner Erfahrung, ich war etwa 20 Jahre lang Richter an der WTO und ich habe in einem Schiedsgericht mitgewirkt, wo wir zweimal etwa 1 Milliarde Strafzölle erlaubt haben. Im ersten Fall waren es die Bananen, wo die EU nicht nachweisen konnte, dass sie Kenia besser behandeln darf als die Dominikanische Republik oder Ecuador. Und diese Ungleichbehandlung zwischen zwei Entwicklungsländern hat diese Bananenordnung durcheinandergebracht, indem der WTO-Spruch dann sagte, EU, du musst diese Maßnahme ändern, diese Bevorzugung von einem Teil der Entwicklungsländer musst du zurücknehmen. Das ist dann geschehen, nachdem diese Strafzölle in Russland eine Bewegung ausgelöst haben. Das zweite Beispiel meiner Schiedsgerichtstätigkeit war, das liegt sehr viel weniger lang zurück, das ist 3 Jahre her, das ging um eine Kennzeichnung von Kühen in den USA, welche aus Kanada und aus Mexiko lebend importiert wurden und dann anders gekennzeichnet werden mussten beim Konsumenten. Diese Kennzeichnungsvorschriften waren aus Sicht der WTO-Regeln nicht verhältnismäßig, sie waren nicht gerechtfertigt, eine Ungleichbehandlung zwischen kanadischen Kühen, mexikanischen einerseits und den US-amerikanischen Kühen. Und diese Verletzung des Abkommens in der WTO, der technische Handelshemmnisse, hat dann dazu geführt, dass wir diese Strafmaßnahme erlaubt haben, 1 Milliarde Dollar insgesamt, und das ging genau 12 Tage. Und dann hat der US-Kongress dieses Gesetz, das war das erste von Präsident Obama verabschiedete Gesetz im Agrarbereich, hat der US-Kongress dieses Gesetz vollumfänglich zurückgenommen. Es gibt also sogar bei großen Handelsmächten gibt es Maßnahmen, die als ungerechtfertigt, als einen Regelverstoß eingestuft werden und die dann je nach Konjunktur, je nach Zusammensetzung der verschiedenen Positionen und Meinungen in der Kapitale, in Washington oder in Brüssel, dazu führen können, dass so ein Schiedsgerichtsentscheid sehr rasch dann umgesetzt wird und wieder zur alten Ordnung, zur besseren Ordnung übergegangen wird.